Hallo, ich bin Jonas, willkommen beim Nine-Nah-Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die vierte Gewalt von Richard David Precht und Harald Welzer ist ein medienkritischer Essay über die Bedingungen demokratischer Öffentlichkeit in Deutschland. Die aktualisierte und erweiterte Ausgabe knüpft an die Debatten an, die das Buch seit seinem Erscheinen 2022 ausgelöst hat. Im Mittelpunkt steht nicht die Behauptung einer zentral gesteuerten Medienmanipulation. Vielmehr untersuchen die Autoren, wie sich journalistische Deutungen, Themengewichtungen und moralische Bewertungen innerhalb einer hochvernetzten Medienlandschaft einander annähern können. Sie fragen, weshalb veröffentlichte Meinungen bei kontroversen Themen mit den Ansichten größerer Bevölkerungsteile auseinanderfallen können und welche Folgen dies für Vertrauen, Pluralismus und politische Verständigung hat. Als Beispiele dienen vor allem die Migrationsdebatte, die Corona-Pandemie und der Krieg gegen die Ukraine. Precht und Welzer verbinden normative Überlegungen zum Auftrag des Journalismus mit einer Diagnose ökonomischer, digitaler und professioneller Anreize. Das Buch ist daher weniger eine neutrale Mediengeschichte als eine zugespitzte Intervention in die Diskussion über Qualitätsjournalismus, öffentliche Debattenkultur und die Verantwortung der sogenannten vierten Gewalt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Selbstangleichung statt zentraler Mediensteuerung. Die zentrale Unterscheidung des Buches lautet, ein einheitlich wirkendes Mediensystem muss nicht durch direkte staatliche Vorgaben entstehen. Precht und Welzer wenden sich damit sowohl gegen die Vorstellung, Redaktionen arbeiteten grundsätzlich unabhängig von sozialen Einflüssen, als auch gegen die pauschale Unterstellung einer von oben gelenkten Presse. Ihre Diagnose zielt auf Selbstangleichung. Medien beobachten fortlaufend andere Medien, Journalistinnen und Journalisten orientieren sich an etablierten Deutungsrahmen und Abweichungen können als berufliches oder reputatives Risiko erscheinen. So kann ein enger Korridor akzeptabler Positionen entstehen, ohne dass jemand ihn ausdrücklich anordnet. Entscheidend ist für die Autoren die Differenz zwischen öffentlicher Meinung, also vielfältigen Haltungen in der Bevölkerung, und veröffentlichter Meinung, also dem Bild, das reichweitenstarke Medien erzeugen. Wenn diese Differenz dauerhaft groß wird, kann der Eindruck entstehen, bestimmte Erfahrungen oder Einwände seien nicht legitim artikulierbar. Das untergräbt nach ihrer Auffassung Vertrauen in journalistische Institutionen. Die These ist bewusst streitbar, weil sie komplexe redaktionelle Prozesse stark bündelt. Ihr analytischer Ertrag liegt jedoch darin, Aufmerksamkeit auf informelle Konformitätsmechanismen zu lenken. Medienkritik wird dadurch nicht auf Eigentum, Parteipolitik oder einzelne Fehlleistungen reduziert, sondern als Frage professioneller Kultur und wechselseitiger Beobachtung behandelt. Zweitens, Echokammern. Empörung und der Verlust differenzierter Urteile. Precht und Welzer beschreiben eine Medienöffentlichkeit in der Zuspitzung, moralische Eindeutigkeit und schnelle Reaktion strukturell begünstigt werden. Digitale Verbreitungslogiken verstärken diese Tendenz, Aufmerksamkeit erhält häufig, was Konflikte scharf markiert, emotionale Reaktionen erzeugt und sich leicht in klare Lager übersetzen lässt. Die Autoren sehen darin einen Anreiz, komplexe Sachfragen zu simplifizieren und Zweifel eher als problematische Haltung, denn als Anlass zur Prüfung zu behandeln. Der Begriff Echokammer bezeichnet bei ihnen vor allem die interne Resonanz zwischen vergleichbaren Milieus und Leitmedien. Nicht jedes einzelne Medium muss dieselbe Meinung vertreten. Problematisch wird die Ähnlichkeit der Perspektiven, Themen und moralischen Grenzziehungen. Dadurch können sich Debatten selbst bestätigen, während konkurrierende Interpretationen nur noch als Randphänomen oder als moralisch fragwürdig erscheinen. Die Folge wäre kein produktiver Streit über Fakten, Interessen und Lösungen, sondern eine Polarisierung zwischen vermeintlich eindeutig Guten und eindeutig Falschen. Die Autoren verteidigen damit nicht jede Gegenposition als gleich plausibel. Ihr Punkt ist vielmehr, dass demokratischer Journalismus Unsicherheit, Ambivalenz und begründete Dissens sichtbar machen sollte. Gerade bei Krisenlagen erhöht eine vorschnell geschlossene Deutung die Gefahr, gesellschaftliche Gruppen kommunikativ abzuschneiden und ihre Skepsis in weniger überprüfbare Informationsräume zu verdrängen. Drittens, Journalismus zwischen Kontrollauftrag und Aktivismus. Ein normativer Kern des Buches betrifft die Rolle des Journalismus in einer liberalen Demokratie. Precht und Welzer verstehen die vierte Gewalt als öffentliche Kontrollinstanz, die Macht kritisch begleitet, unterschiedliche Interessen sichtbar macht und Bürgerinnen und Bürger zur eigenständigen Urteilsbildung befähigt. Dieser Auftrag gerät aus ihrer Sicht in Gefahr, wenn Redaktionen sich zu stark mit politischen Zielen, Kampagnen oder einer als alternativlos präsentierten Haltung identifizieren. Die Kritik richtet sich nicht dagegen, dass Journalismus Werte besitzt oder menschenrechtliche Grenzen anerkennt. Sie richtet sich gegen die Verschiebung von Recherche und Einordnung hin zu Haltungsjournalismus, bei dem die moralisch erwünschte Schlussfolgerung den Umgang mit Informationen prägt. An den Debatten über Pandemiepolitik, Migration und Waffenlieferungen machen die Autoren fest, dass abweichende Fragen teils schnell delegitimiert worden seien. Ihr Maßstab lautet, Journalismus soll Position prüfen, nicht für eine Sache mobilisieren. Diese Gegenüberstellung ist selbst nicht spannungsfrei, denn Auswahl, Sprache und Gewichtung sind nie völlig wertfrei. Gerade deshalb fordert das Buch implizit Transparenz über Perspektiven und eine deutliche Trennung zwischen Nachricht, Analyse, Kommentar und Aktivismus. Seine Stärke liegt in der Erinnerung, dass Glaubwürdigkeit nicht aus demonstrierter Gesinnung folgt, sondern aus nachvollziehbarer Recherche, fairer Darstellung konkurrierender Argumente und der Bereitschaft zur Selbstkorrektur. Viertens, Krisenberichterstattung als Belastungsprobe für den pluralen Diskurs. Die Autoren konzentrieren ihre Kritik auf gesellschaftliche Krisen, weil dort der Druck zu schneller Orientierung besonders hoch ist. In der Migrationsdebatte, während der Corona-Pandemie und im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beobachteten sie eine Tendenz, legitime Kontroversen in moralisch eindeutige Frontstellungen zu überführen. Dabei geht es ihnen nicht darum, alle Einwände gegen politische Maßnahmen oder journalistische Bewertungen für zutreffend zu erklären. Ihr Argument lautet vielmehr, dass gerade folgenreichen Entscheidungen eine offene Prüfung von Annahmen, Nebenfolgen und Alternativen benötigen. Wenn Skepsis pauschal mit Unwissen, Egoismus oder extremistischen Absichten verbunden wird, verengt sich der Gesprächsraum. Die öffentliche Auseinandersetzung verliert dann ihre Fähigkeit, Irrtümer zu erkennen und Positionen weiterzuentwickeln. Das Buch betont somit die demokratische Funktion von Minderheitenmeinungen. Sie können falsch sein, aber sie dürfen nicht allein wegen ihrer Abweichung aus dem Diskurs gedrängt werden. Diese Perspektive erklärt auch, weshalb Precht und Welzer den Vertrauensverlust in Leitmedien ernst nehmen. Vertrauen ist nicht bloß Zustimmung zu einzelnen Berichten, sondern die Erwartung, dass relevante Gegenargumente angemessen vorkommen. Kritisch einzuwenden ist, dass der Essay die Auswahl und Stärke seiner Beispiele zugespitzt präsentiert. Als Diagnose eines Risikos von Krisenkommunikation bleibt seine Forderung nach geduldigerer, konfliktfähigerer Berichterstattung jedoch nachvollziehbar. Schließlich Vertrauenskrise als Problem der demokratischen Öffentlichkeit. Die vierte Gewalt behandelt Medienvertrauen nicht als bloße Frage des Images einzelner Sender oder Zeitungen. Für Precht und Welzer ist es ein institutionelles Problem. Wenn Menschen den Eindruck gewinnen, ihre Sichtweisen, Erfahrungen oder Fragen kämen in einflussreichen Medien nicht fair vor, suchen sie andere Informationswege. Das kann pluralisierend wirken, führt unter digitalen Bedingungen aber auch zu fragmentierten Öffentlichkeiten, in denen Qualitätskontrolle und gemeinsame Tatsachengrundlagen schwächer werden. Die Autoren warnen deshalb weder vor Medienkritik an sich noch empfehlen sie einen Rückzug in alternative Blasen. Ihr Anliegen ist die Erneuerung einer Öffentlichkeit, in der kontroverse Positionen sichtbar bleiben, ohne dass jede Debatte in Feindbilder zerfällt. Daraus ergibt sich eine doppelte Verantwortung. Redaktionen müssen Auswahlentscheidungen, Fehler und normative Setzungen stärker reflektieren. Rezipientinnen und Rezipienten sollten zugleich zwischen belegt Kritik, polemischer Verallgemeinerung und unbegründeten Manipulationsbehauptungen unterscheiden. Der Essay liefert dafür vor allem Diagnosebegriffe, keine detaillierte institutionelle Reformagenda. Genau hier liegt eine erkennbare Begrenzung Fragen nach Finanzierung, redaktioneller Organisation und der konkreten Messung von Vielfalt werden weniger systematisch ausgearbeitet als die Kritik an bestehenden Mustern. Dennoch ist die Verbindung von Medienanalyse und Demokratietheorie bedeutsam. Sie verschiebt den Blick von einzelnen Skandalen auf die langfristige Frage, welche Kommunikationsformen eine offene Gesellschaft zusammenhalten können. Zusammenfassend, das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für Medien, Politik und die Qualität öffentlicher Debatten interessieren und bereit sind, eine zugespitzte Kritik an deutschen Leitmedien zu prüfen. Besonders nützlich ist es für Menschen, die den Begriff Medienvertrauen nicht als Frage persönlicher Sympathie, sondern als demokratische Institutionenfrage verstehen wollen. Precht und Welzer bieten keine empirische Gesamtdarstellung der deutschen Medienlandschaft und auch keinen ausgearbeiteten Reformplan. Wer eine systematische Medienwirkungsstudie oder eine umfassende internationale Vergleichsanalyse erwartet, wird Lücken finden. Der praktische Gewinn liegt eher in einem geschärften Blick für Themenauswahl, Deutungsrahmen, moralische Etikettierungen und die Trennung von Nachricht, Kommentar und Aktivismus. Leser können die eigene Informationsroutine bewusster prüfen, Quellen kontrastieren und auf die Darstellung relevanter Gegenargumente achten. Im Feld der Medienkritik hebt sich das Buch dadurch ab, dass es die Einheitlichkeit medialer Debatten primär mit internen Dynamiken der Öffentlichkeit erklärt. Nicht mit einer einfachen Steuerungs- oder Verschwörungsthese, Zugleich verbindet es diese Diagnose mit einem anspruchsvollen Ideal des Journalismus als unabhängiger Kontrollinstanz. Seine öffentliche Wirkung verdankt es auch der klaren, polemisch zugespitzten Sprache und den prominenten Autoren. Gerade diese Zuspitzung macht eine kritische Lektüre nötig, als Anstoß über pluralistische Streitkultur und die Verantwortung journalistischer Institutionen nachzudenken, ist die vierte Gewalt jedoch ein markanter und diskussionswürdiger Beitrag. Wenn Sie unterstützen möchten, Professor Dr. Richard David Precht, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.